Lieber Zuhörer, es folgt der erste Vortrag einer 11-teiligen Vortragsreihe von Wilhelm Pals von Samstag, den 9.10.2010 in der Seidensticker Halle in Bielefeld. Das Thema lautet: Die Ernte ist groß, Gott sucht Beter, Gott sucht Arbeiter.
Die Ernte ist groß. So heißt heute Abend unser Thema. Auf unseren Einladungszetteln steht zusätzlich noch: Gott sucht Beter, Gott sucht Arbeiter. Ich möchte heute Abend am Anfang etwas aus meinem Leben sagen, möchte etwas aus der Evangelisationsgeschichte berichten und mich damit auch etwas vorstellen bei denen, die mich noch nicht kennen. Vor 50 Jahren haben wir das Missionswerk, in dem ich immer noch arbeite, das Missionswerk Die Bruderhand, gegründet. Und wenn ich heute so zurückdenke, dann staune ich nur darüber, wie doch die Jahre vergangen sind. Damals war ich ja schon dabei. Als ich 65 wurde, hatte ich einen großen Wunsch. Und ich habe damals gebetet: Herr, wenn es dir gefällt, schenk mir doch noch 10 Jahre. Ich würde gern noch 10 Jahre weiter predigen. In einigen Monaten sind diese 10 Jahre rum. In einigen Monaten werde ich 75. Für die, die mich gar nicht kennen, will ich kurz sagen, nun, das steht auch auf dem Einladungszettel: Ich heiße Wilhelm Pals, bin Deutscher. Mit 20 Jahren habe ich mich bekehrt, wie die Bibel das nennt. Wenn man mit seiner Sünde und Schuld zu Jesus kommt, um Vergebung bittet und ihn als Heiland und Retter annimmt. Das geschah mit 20 Jahren. Mit 21 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten. Damals hat sich sogar einer bekehrt. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet. Wir haben 4 Kinder und 11 Enkelkinder. Und dann gibt es noch ein paar Pflegekinder. Als ich 24 Jahre alt war, haben wir das Missionswerk Die Bruderhand gegründet. Mit 25 Jahren begann damals mein vollzeitlicher Dienst als Evangelist. Die meisten Predigten habe ich in der Schweiz gehalten. Wir haben dort einige Jahre gewohnt. Unser Jüngster ist dort geboren. Ich war jahrelang Evangelist der Schweizerischen Zeltmission, aber auch in den Wintermonaten war ich sehr viel in der Schweiz, auch da noch, als wir schon wieder in Deutschland wohnten. In der Schweiz habe ich meine kleinste Evangelisation erlebt. Sie dauerte 2 Wochen und am bestbesuchten Abend hatten wir 25 Zuhörer. Das fing ganz klein an und ging immer aufwärts bis 25. Das war meine kleinste Evangelisation. In der Schweiz hatte ich auch meine größten Evangelisationen. Zum Beispiel in Bern. In Bern war ich einige Male in der Festhalle. Die ist noch größer als diese. Da fingen wir auch ungefähr so wie hier heute Abend an. Vielleicht etwas weniger. Und dann kamen immer mehr, zuletzt über 6.000. Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir eine Evangelisation geplant hatten, die 2,5 Wochen dauern sollte? Aber wir hatten von vornherein im ganz engen Kreis uns gesagt, wenn Gott Segen gibt und wenn wir den Eindruck haben, wir sollten verlängern, dann verlängern wir um 1 Woche. Und das haben wir dann getan. Die Evangelisation dauerte also 3,5 Wochen. Und jeden Abend stand und saß der Chor auf der Bühne. Und es kamen immer mehr. 3,5 Wochen, das war eine Leistung für die Gemeinden. Noch größere Evangelisation hatte ich in Zürich. Da hatten wir zuletzt sogar weit über 7.000 Besucher. Und viele haben sich damals für Jesus entschieden. Aus der Schweiz habe ich mich richtig losgerissen. Ich hatte da so viele Möglichkeiten, aber ich wollte unbedingt auch in anderen Ländern evangelisieren. Das geschah ja dann auch. 1992 starb meine Frau Margret, also meine erste Frau. Ich war dann einige Zeit allein. 1993 habe ich wieder geheiratet, Johanna. Johanna ist eine Schweizerin. Sie lässt uns übrigens euch alle ganz herzlich grüßen. In ihren Gedanken ist sie sicher bei uns. Nun zu unserem Thema. Die Ernte ist groß. So heißt heute Abend mein Thema. Die Ernte ist groß. Dieser Satz steht ja in der Bibel. Ich lese mal aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 9 einige Verse von Vers 35 an. Da heißt es: Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer. Das ist interessant. Jesus ging in alle Städte und Dörfer. Und er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß. Das ist unser Thema. Die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Jesus vergleicht die Erde mit einem riesigen Ackerfeld. Und die Menschen vergleicht er mit Pflanzen. Und diese Pflanzen sind eigentlich dazu bestimmt, viel gute Frucht zu bringen. In Johannes 4, Vers 35 sagt Jesus: Ich sage euch, schaut hin auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Und nochmal Matthäus 9, 37, die Ernte ist groß. Als ich 1957, also vor 53 Jahren, meine erste Predigt hielt, hatte ich, das darf ich wirklich sagen, eigentlich nur die Verlorenen im Auge. Als wir am 1. April 1960 das Gründungsprotokoll für das Missionswerk Die Bruderhand unterschrieben, hatten wir nur die Verlorenen im Auge. Inzwischen sind 50 Jahre vergangen und immer noch beschäftigt uns das Los der vielen, vielen Verlorenen. Tausende haben sich durch unseren Dienst bekehrt und noch viel mehr durch die Dienste vieler anderer, die Jesus gesandt hat und gebraucht hat in seiner Arbeit. Und dafür sind wir sehr dankbar. Aber viele Millionen Unbekehrte gehen der ewigen Verdammnis entgegen. Und das macht uns das Herz schwer. Warum konnten wir sie nicht erreichen? Inzwischen bin ich ein alter Mann geworden und werde wahrscheinlich nicht mehr viele Predigten halten. Aber diese Frage, die beschäftigt mich. Mit dieser Frage gehe ich abends ins Bett und steige damit morgens wieder raus. Warum konnten wir nicht mehr Menschen für Jesus gewinnen? Warum konnten wir nicht viel mehr von diesen vielen, vielen verlorenen Menschen für Jesus gewinnen? Von Jesus heißt es: Als er die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Am Anfang meines Dienstes, damals vor über 50 Jahren, habe ich einen für mich entscheidenden Satz gelesen. Auf die Frage an Spurgeon, jenen großen Gottesmann: Worum geht es eigentlich? Antwortete Spurgeon: Es geht eigentlich nur darum, also in der Reichsgottesarbeit, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Und ich muss schon sagen, der Satz hat meinen Dienst ganz entscheidend geprägt. Dieser Satz hat mich begleitet durch die Jahrzehnte. Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Ich denke, die Jünger haben das damals am Anfang gar nicht richtig verstanden. Doch nach der Auferstehung geschah Folgendes. Man kann das lesen in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich lese den Abschnitt nochmal. Mit der Bitte, dass ihr jetzt mal richtig gut hinhört. Ihr Lieben, das waren die Abschiedsworte Jesu. Das war sein letzter Wille. Das war sein letzter Wunsch. Diesen Abschnitt nennt man auch den Missionsbefehl. Und der gilt ja bekanntlich für alle Christen, auch für uns. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin davon überzeugt, solange es noch einen Menschen auf der Erde gibt, der in Not lebt, dem es schlecht geht, sind wir verpflichtet, ihm zu helfen. Und ich bin davon überzeugt, solange es noch einen Menschen auf der Welt gibt, der noch nichts von Jesus weiß, sind wir verpflichtet, alles dran zu setzen, um ihm diese Botschaft zu bringen. Paulus sagt, das steht in 1. Korinther 9, Vers 16 bis 23, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Aber Menschenfischer kann man nur sein, wenn man die verlorenen Menschen lieb hat. Ich habe einige junge Pastoren kennengelernt. Bei einigen habe ich gewohnt, bei einigen habe ich evangelisiert, die noch nie einen Menschen zu Jesus geführt hatten. Ich weiß nicht, wie die das aushalten. Es soll Christen geben, die sind schon 10 Jahre bekehrt. Die haben noch nie einem Menschen etwas von Jesus erzählt. Die haben noch nie ein Zeugnis gegeben. Die haben noch nie einen Traktat weitergegeben. Einige von ihnen haben noch nie einen anderen zu einer Evangelisation eingeladen. Ist das nicht schrecklich? Jemand, der an dieser Stelle angesprochen wurde, sagte zu einem Missionar, der auch in der Versammlung war, der war gerade im Heimatdienst und hatte da draußen so wunderbare Dinge erlebt und davon erzählt. Jemand sagte zu diesem Missionar: Ich bin sicher, bei mir klappt das nicht. Bei mir beißt keiner an. Oder bei mir beißt sowieso keiner an. Und dann hat der Missionar zu diesem Zweifler gesagt, der nichts für Jesus tat, weil er dachte, bei mir funktioniert das sowieso nicht. Dann hat der Missionar zu ihm gesagt, bei mir klappt das auch nicht immer. Aber ich habe gelernt, wer Menschen gewinnen will, der muss sein Herz an die Angel hängen. Das ist ein Geheimnis. Ihr Lieben, das Ziel eines guten Bauern ist eine gute Ernte. Das Ziel eines guten Arztes ist, dass Menschen gesund werden. Und das Ziel unserer Arbeit ist Rettung, Bekehrung, Wiedergeburt, Nachfolge, Heiligung. Um die Verherrlichung Gottes. Mit weniger ist keinem geholfen. Ich habe mich manchmal gefragt, jetzt bitte ich euch einmal ganz gut mitzudenken, besonders die Mitarbeiter. Ich habe mich manchmal gefragt, warum Jesus, der größte Lehrer, ständig gelehrt und evangelisiert hat. Und warum hat Paulus, der große Lehrer und Apostel, ständig gelehrt und evangelisiert? In der christlichen Predigt geht es nicht nur um Belehrung, um Erbauung, um Information, sondern es geht um Rettung. Als Jesus Paulus berief zu seinem großartigen Dienst, hat Jesus zu ihm gesagt: Du sollst zu den Menschen gehen. Das war der Hauptauftrag. Dieser große Lehrer, dieser große Apostel bekam den Auftrag: Du sollst zu den Menschen gehen und du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Natürlich sollte Paulus noch manches andere tun, aber das war der Hauptauftrag. Du sollst zu den Menschen gehen, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Errettung ist keine Philosophie, sondern eine Erfahrung. George Whitefield hat einmal gesagt: Gott erweist sich in Tatsachen, nicht in Theorien. John Wesley, ich denke, viele von euch haben den Namen gehört, vielleicht seine Lebensgeschichte gelesen, hochinteressant. John Wesley und auch Spurgeon, der ist noch bekannter, die gehörten sicher zu den größten theologischen Lehrern, die es überhaupt gab. Aber sie waren gleichzeitig die größten Seelengewinner. Ihre Hauptbegabung war Lehre. Und sie waren gleichzeitig die größten Seelengewinner. Evangelisation ist so wichtig. Und ich bin so froh, dass die Mennonitengemeinde Bielefeld in all den Jahren nicht zurückgesteckt hat, sondern immer weiter evangelisiert hat. Evangelisation ist auch ganz, ganz wichtig für die Gläubigen. Es gibt nie so viel persönliches Gebet und nie so viel gemeinsames Gebet wie während einer Evangelisation. Es gibt nie mehr Versöhnung und Reinigung untereinander wie in einer Evangelisation. Es gibt auch nie mehr persönliches Wachstum und zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde als in einer Evangelisation. Das Motto unseres Missionswerks heißt Evangelisation, Mission, Gebet. Seitdem Dietmar Langmann bei uns ist, werden diese drei Hauptanliegen noch viel, viel öfter und deutlicher betont. Evangelisation, Mission, Gebet. In unserem Seminarzentrum vom Missionswerk ist das immer wieder das Thema. In der Mehrzweckhalle, die wir gerade bauen, wird das Thema sein. Überhaupt Leute, die zu uns kommen, die kommen nicht, um schönen Urlaub zu machen, die gehen woanders hin, sondern sie kommen, um Seminare zu besuchen, um Schulungen mitzumachen. Es geht fast immer um diese Hauptthemen: Evangelisation, Mission, Gebet. Nochmals Spurgeon: Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Ein Missionar, den Gott ganz gewaltig gebraucht hat, im Ausland, und dann nach Deutschland zurückkam nach vielen Jahren und so den Zustand der Gemeinden etwas erlebte, der hat vor seiner erneuten Ausreise aus Missionsfeld gesagt: Der größte Fehler der Europäer ist, dass sie so viel über diese Themen wissen, aber so wenig dafür tun. Ich habe hier ein Zitat, das hat mich einmal ganz gewaltig angesprochen, darum habe ich es auch mir damals notiert. Erweckung kommt nicht durch eine neue Lehre, aber Erweckung beginnt dann, wenn wir das alte Wort Gottes wieder ernst nehmen. Ein anderer sagt, Erweckung kommt nicht, wenn wir mit Trommellärm durch die Straßen ziehen, aber dann ist Erweckung, wenn Gottes Volk weinend nach Golgatha geht. 1974 gab es einen großen Kongress in Lausanne. Damals war ich noch so in den besten Jahren. An dem Kongress haben Tausende teilgenommen, aus vieler Herren Länder. Und dort waren auch Redner auf der Bühne. Von vielen hatte ich schon gehört, von einigen hatte ich Gutes gelesen. Und jetzt hatten wir sie da jeden Tag vor. Und 10 Tage lang ging dieser Kongress für Evangelisation. Vertreter aus 150 Nationen waren dort. Das waren ganz gewaltige Tage für mich. Und damals wurde eine Lausanner Verpflichtung geschrieben und die wurde dann ausgeteilt. Und wer wollte, konnte diese Lausanner Verpflichtung unterschreiben. Da standen ganz wunderbare Dinge drin. Was wir als Christen erkannt haben, was wir als Christen tun wollen, was wir in den nächsten Jahren in die Tat umsetzen wollen. Und ich habe das damals von ganzem Herzen auch unterschrieben. Und inzwischen sind viele Jahre vergangen und manchmal frage ich mich, was ist eigentlich seitdem geschehen? Nun, in manchen Ländern sind gewaltige Dinge geschehen. In manchen Ländern hat es gewaltiges Gemeindewachstum gegeben, aber nicht in Deutschland. Gesamthaft nicht in Deutschland. Als ich vor einigen Jahren eine Studie gelesen habe, eine ganz gründliche Untersuchung, die man in Deutschland gemacht hat, eine ganz gründliche Untersuchung mit Ergebnissen, da war ich erschüttert. Als ich da las, dass in Deutschland 3% der Menschen bekehrt und wiedergeboren sein sollen. 97% der Deutschen nicht bekehrt, nicht wiedergeboren, nicht gerettet auf dem breiten Weg, auf dem Weg zur ewigen Verdammnis. Ihr Lieben, das hat mich damals erschüttert, das hat mich fast krank gemacht. Und dann vergingen ein paar Jahre und jetzt kam eine neue Studie in meine Hände. Und da musste ich lesen und erfahren, dass die Untersuchung von damals überholt ist. Heute gibt es in Deutschland 2% Bekehrte und 98% Unbekehrte. Das muss man sich mal vorstellen. Von 100 Menschen, die in Deutschland leben, gehen 98 in die Hölle und 2 ins Reich Gottes. Deutschland ist schon lange, lange, lange kein christliches Land mehr. Deutschland ist ein heidnisches Land. Vielleicht könnte man sagen, mit einer christlichen Vergangenheit und christlichen Restbeständen. In Deutschland und auch in der Schweiz, Schweiz fast genau das Gleiche. In Deutschland und in der Schweiz sind heute weniger Bekehrte als vor 30 Jahren. Das kann manch einer vielleicht nicht glauben, weil er in einer Gemeinde ist, die wächst, weil er vielleicht in einer Stadt lebt, in der es viele bekehrte Menschen gibt. Aber aufs Ganze gesehen, gibt es heute in Deutschland weniger bekehrte Menschen, in der Schweiz genauso, als vor 30 Jahren. Trotz aller Kongresse, trotz der modernen Lieder, trotz der neuen Methoden. Und dann fragt man sich doch, was läuft hier eigentlich falsch? Was machen wir falsch in Deutschland? Ich möchte 3 ganz schlimme Fehler erwähnen. Ihr solltet das mal mitnehmen und zu Hause weiter darüber nachdenken. Besonders die Mitarbeiter. Der erste Fehler. Ich spreche jetzt aber von Gesamtdeutschland. Der erste Fehler. Unsere fähigsten und am besten ausgebildeten Leute beschäftigen sich fast nur mit den 2%. Hat er das verstanden? Ja. Die haben die 98% überhaupt nicht im Auge. Der zweite große Fehler. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit einigen großen Städten. Jesus und seine Jünger gingen in alle Städte und Dörfer. Wir haben riesige Gebiete in Deutschland, in denen wurde noch nie evangelisiert. In Lukas 8, Vers 1 steht, und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich, und die 12 waren mit ihm. Der dritte schlimme Fehler, und das ist sicher der schlimmste. Manche Gemeinden haben die Evangelisation ganz abgeschafft. Die Zelte haben sie verkauft oder verschenkt. Es gibt eine ganze Reihe große Gemeindebünde, die früher große Zeltmissionen hatten. Das ist schon lange vorbei. Zelte verschenkt, die Zeltevangelisten in Rente geschickt oder sie sind gestorben. Aber man hat keine neuen angestellt. Dafür ist irgendwie kein Blick. Da sagt mir irgendwann jemand, wir machen keine Evangelisation mehr, aber dafür machen wir einmal im Jahr den Alpha-Kurs. Und dabei kommen jedes Mal einige zum Glauben. Dann habe ich mich etwas erkundigt. Dann habe ich erfahren, dass es nicht ganz so viele waren, wie in dem Jahr gestorben waren. Die Zahl der Mitglieder hatte in dem Jahr trotz Alpha-Kurs tatsächlich abgenommen. Es gibt auch andere Beispiele, das weiß ich wohl. Aber wisst ihr, was ich beobachtet habe? Dass in den Gemeinden, in denen man diesen oder einen ähnlichen Kurs so einmal im Jahr durchführt, dass an diesem Kurs nur 5% oder 10% der Gemeindeglieder aktiv mitarbeiten. Und die geben zum Teil ihr Bestes. Aber die anderen 95% oder 90% der Gemeindeglieder sind daran eigentlich nicht beteiligt. Und Evangelisation ist aus ihrem Blickfeld entschwunden. Sie sind auf der Zuschauertribüne und viele von ihnen bleiben sogar ohne Frucht. Ihr Lieben, wenn nicht alle für Evangelisation und Mission brennen, dann versündigen wir uns an vielen Verlorenen und wir versündigen uns auch an der Gemeinde. Und der eigentliche Auftrag der Gemeinde bleibt weithin unerledigt. In Deutschland haben wir viele gute Bibelschulen und es kommen immer neue dazu. Wir haben bibeltreue theologische Ausbildungsstätten. Und trotzdem haben wir heute in Deutschland weniger bekehrte Menschen als vor 30 Jahren. Tatsache ist, 98% in Deutschland sind nicht bekehrt. Sag mal, warum ist das nur so? Warum erleben wir nicht mehr Gebetserhörungen? Warum kommen nicht viel, viel mehr Menschen zur Bekehrung? Karl Heim, der große Theologe, er schon in der Ewigkeit, hat gesagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Pastor Kemner, auch schon in der Ewigkeit. Oh, wie hat Gott den Mann gebraucht und wie viele sind durch ihn zu Jesus gekommen. Aber er ist nicht mehr hier.
Der sagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Wer sagt das heute noch in der Kirche? Professor Schniewind sagt, das Neue Testament kennt eigentlich nur eine Predigt, die Bekehrungspredigt. Und Søren Kierkegaard sagt, wenn nicht Menschen zur Bekehrung kommen, ist alle theologische Arbeit umsonst. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Aussprüche von solchen Riesen im Reich Gottes, die Gott zu ihrer Zeit gewaltig gebraucht hat, die aber nicht mehr unter uns sind. Aber ihre Sätze kann man noch nachlesen und heute Abend hören wir sie. Ich habe etwas aus dem Buch »Keine Erweckung ohne Buße« rausgeschrieben. Da steht, wenn eine Gemeinde auch vorgibt, noch so geistlich zu sein, wenn keine Menschen gerettet werden, so ist etwas radikal falsch. Und die geistliche Reife, die man zu haben meint, ist eine unechte Erfahrung, eine Täuschung des Feindes. Wenn Menschen damit zufrieden sind, dass sie zusammenkommen, es miteinander gut haben, so sind sie weit von Gott entfernt. Es muss ein Verlangen, eine Liebe für Verlorene da sein. Wir waren an Städten, die den Namen hatten, sehr tief und geistlich zu sein und haben oft gefunden, dass alles im Kopf war. Das Herz war unberührt und nicht selten war auch irgendwo Sünde, die nicht bekannt worden war. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Dabei dachte Jesus nicht ans Kornfeld, dabei dachte Jesus an Menschen, an verlorene Menschen. Ich mache hier mal einen kleinen Einschub. Ich habe beobachtet, dass Gemeinden, die evangelisieren, die gibt es zum Glück ja auch noch, dass die in der Regel weniger Probleme haben, mehr Wachstum haben, mehr Geld haben, mehr Missionare aussenden, mehr tun für die Weltmission. Paulus sagt, ich bemühe mich auf alle erdenkliche Weise, Menschen zum Heil zu führen. Das sagt dieser große Bibellehrer. Ihr Lieben, ich habe Bibellehrer kennengelernt, die einen guten Ruf haben. Die besuchen keine Evangelisation. Irgendwie halten sie auch nicht so viel davon. Frag solche einmal, wann sie das letzte Mal einen Menschen zu Jesus geführt haben. Paulus, dieser große Lehrer, sagt, ich bemühe mich auf alle erdenkliche Weise. Er sagt es nicht nur seinen Mitarbeitern. Ich bemühe mich auf alle erdenkliche Weise, Menschen zum Heil zu führen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Über den wollen wir dann noch ein bisschen länger nachdenken. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 bis 6, sagt Paulus, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 bis 6, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, oder nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat zur Erlösung für alle. Das sollte zur rechten Zeit bezeugt werden. Und dazu bin ich als Prediger und Apostel eingesetzt. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Allen Menschen. Einige weitere Bibelstellen. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ihr Lieben, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ist uns das wirklich richtig bewusst? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Matthäus 5 steht in der Bergpredigt, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Warum tut er das? Warum macht er da keinen Unterschied? Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Warum? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In demselben Kapitel sagt Jesus, Vers 41 steht das, wenn jemand dich bittet, mit ihm eine Meile zu gehen. Wen meint Jesus? Wenn ein Bruder dich bittet? Nein, jemand. Wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh mit ihm zwei. Wenn jemand etwas von dir borgen will, dann gib es ihm. Warum? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Matthäus 25 sagt Jesus etwas über das Gericht. Da stehen ja ganz interessante Worte. Am Gerichtstage wird der Richter zu denen zu seiner Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Und dann erklärt er das gleich, warum? Ihr habt mich nicht gespeist, nicht getränkt, nicht beherbergt, nicht bekleidet, nicht besucht und so weiter. Ja, warum hatte Gott denn das erwartet? Ihr Lieben, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Allen Christen? Nein, allen Menschen. Irgendwann kam jemand auf die Idee, eine Missionsgesellschaft zu gründen und Ärzte auszusenden, Augenärzte, um den vielen Menschen, die in Bangladesch und Nepal und Indien und so weiter erblinden, nur weil die Medizin und die Ärzte fehlen. Zuerst waren das christliche Ärzte, Missionsärzte, und sie gingen hin und taten einen ganz wunderbaren Dienst. Ihr Lieben, diese Mission wurde nicht vom Staat erfunden, die wurde auch nicht vom Staat bezahlt, sondern Christen standen hinter dieser Idee. Und sie arbeiteten hauptsächlich unter Moslems und unter Buddhisten und unter Hinduisten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Sie sollten durch diese Liebestat ins Fragen kommen und dann womöglich dadurch Jesus kennenlernen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Wenn wir die Bergpredigt lesen, die steht in Matthäus Kapitel 5 und 6 und 7, dann merkt man, Gott hat ganz andere Maßstäbe als die allermeisten Menschen. Jesus geht da sogar so weit, dass er zu seinen Jüngern sagt, ich sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die euch verfolgen, die euch verfluchen. Wir haben heute viele gute Einrichtungen auf der Welt. Wir haben soziale Einrichtungen, in Bielefeld auch, das sind Krankenhäuser, Altersheime. Ja, überhaupt die ganze Krankenpflege und die Altersversorgung, die Schulen, die Waisenhäuser. Ihr Lieben, alle diese Einrichtungen wurden einmal von Christen erfunden und ins Leben gerufen und geführt. Erst später sind andere Stellen vom Staat zum Beispiel da eingestiegen. Das sind keine Erfindungen von Kommunisten. Das Rote Kreuz, Brot für die Welt, Brot für Brüder. All die Missionen, die wir heute haben in der dritten Welt, die sozialen Einrichtungen, und die sind gut. Gott will das. Gott will das. Wenn ich an die Schweiz denke, die Einrichtung von Teen Challenge, die sich um Rauschgiftsüchtige kümmert, oder Best Hope, oder Help Center in Deutschland, Oder die großartige Arbeit von Pastor Kemner, die er damals ins Leben rief, als er schon in den Ruhestand ging. Oh, wie vielen Süchtigen wurde da geholfen und sind frei geworden und tun heute einen guten Dienst zum Teil für Jesus. Missionswerk Wendepunkt, Weißes Kreuz, Schwarzes Kreuz, Blaues Kreuz. Ihr Lieben, das ist gut, Gott will das. Jetzt zurück zu der Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe. Ihr Lieben, diese Werke, die ich eben erwähnt habe, diese Werke sind nicht von einer politischen Partei. Diese Werke sind nicht von der UNO, sondern diese Werke sind von Christen ins Leben gerufen. Gott will das. Jetzt lese ich diesen Satz noch einmal, nur jetzt werde ich ihn ganz besonders betonen. Achtet mal drauf. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Gott will das. Jetzt betone ich den Satz anders. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Gott will das. Ich möchte auch dich dabei haben. Jetzt betone ich den Satz noch einmal anders. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wenn der heute Abend in der Gosse liegt, du kannst nie einem Menschen in die Augen sehen, egal wer das ist, für den Jesus nicht sein Blut und Leben gegeben hat, den Jesus nicht eigentlich gern bei sich hätte. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Allen Menschen, allen Völkern, allen Stämmen, irgendwo im Urwald, auf einer Insel, in Europa, in Amerika, in Asien, in Australien, Afrika, den Hungernden, den Kranken, den Unterdrückten, den Verfolgten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Aber jetzt lese ich den Satz noch einmal, nur aus einer anderen Übersetzung. Und das ist wichtig für Deutschsprechende. So wie ich ihn eben einige Male gelesen habe, so steht er in der Luther-Übersetzung. Und die meisten Leute haben ja eine Luther-Übersetzung. Ich benutze sie im Dienst auch hauptsächlich. Wenn du eine andere Übersetzung liest, dann siehst du mit einmal, oh, da steht es ein bisschen anders. Da steht dann vielleicht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Lieben, Gott ist nicht egal, was mit unserem Leib geschieht. Wenn du verheiratet bist, Gott ist nicht egal, was mit deiner Ehe passiert. Wenn du Familie hast, Gott ist nicht egal, was mit deiner Familie passiert. Und wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, Gott ist nicht egal, was mit deinen Feldern, mit deinen Tieren passiert. Gott will uns helfen auf der ganzen Ebene. Aber das Allerwichtigste ist doch unsere Seele. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist unter Umständen doch etwas mehr. Wir sind sicher alle der Meinung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben irgendwo ein Asylantenheim für politisch Verfolgte. Und das ist gut. Wir sammeln Kleider, Decken, Geld, Medikamente für ein Erdbebengebiet. Und das ist gut. Gott will das. Wir senden Entwicklungshelfer nach Afrika. Das ist gut. Gott will das. Wir senden humanitäre Hilfe nach Russland, nach Kasachstan, nach Kirgisien und so weiter. Das ist gut. Gott will das. Wir schicken Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer und so weiter in die dritte Welt. Das ist gut. Gott will das. Ihr Lieben, aber Gott will noch mehr. Gott will noch mehr. Und darüber wollen wir jetzt zusammen noch etwas nachdenken. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz, in Thun. Damals wohnten wir in der Nähe von Bern. An dem Abend wollte ich noch nach Hause fahren, es war nicht so weit. Und als ich Thun gerade hinter mir hatte, sah ich zwei junge Männer am Straßenrand. Die suchten eine Mitfahrgelegenheit. Ich hatte ja Platz im Auto, hielt an, die beiden stiegen ein. Die haben sich beide riesig gefreut. Und ich auch. Es ging mir richtig gut, als ich das so sah, wie die sich freuten und sich bedankten, waren gerade drin. Ich habe mich auch gefreut. Und dann habe ich kurz gefragt, wo kommen Sie her, was haben Sie gemacht? Dann wusste ich so ein bisschen. Dann hat jemand gefragt, und was haben Sie gemacht? Und dann habe ich von der Evangelisation erzählt. Und dann wurde es richtig spannend. Ich wusste, wo Sie herkamen. Und ich konnte Ihnen sagen, dass, wenn ich nicht Christ wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Früher war das so meine Welt. Ich habe kurz erzählt, wie ich Gottes Eingreifen erlebt hatte. Und dann habe ich gefragt, wo müssen Sie aussteigen? Der eine wollte in Münzingen aussteigen, der andere, der wollte nach Bern. Oh, Bern, ich biege vorher ab. Dann habe ich gesagt, das ist kein großer Umweg. Ich fahre über Bern, das mache ich. Ich kann den ja nicht da draußen irgendwo an der Straßenkreuzung im Wald abstellen. Ich bringe sie nach Bern. Dann habe ich gesagt, in Bern kenne ich einen Prediger, der hat eine lebendige Gemeinde. Ich habe da schon Vorträge gehalten. Also das würde Ihnen bestimmt gefallen. Wollen Sie nicht Sonntag mal oder demnächst mal die Gemeinde besuchen? Und wenn, bestellen Sie dem Prediger einen Gruß. Da hat er einiges notiert und wir haben weiter erzählt. Der Erste wollte aussteigen, ich habe ihm ein Buch gegeben. So etwas hat man als Christ ja immer im Auto. Jesus, unser Schicksal oder ein paar gute Traktate. Dann weiter nach Bern, habe ich dem auch noch etwas gegeben. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ich habe gesagt, ich werde für Sie beten. Aber Sie besuchen die Gemeinde. Ja, das wollte er. Und dann verging einige Zeit. Und ich war in einer ganz anderen Gegend, in der Ostschweiz, in einer Evangelisation. An einem Abend kommt dieser junge Mann von Bern. Der hat eine weite Reise gemacht mit dem Zug durch die Schweiz. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Sagte mir, ich soll Ihnen einen Gruß bestellen von dem Prediger in Bern. Ach, dann kamen wir kurz ins Gespräch. Und dann sagte er mir, ich war in der Gemeinde. Interessant, was ich da alles gehört habe. Ich war schon ein paar Mal da. Und dann hat er mir gesagt, dass Sie hier eine Veranstaltung haben. Und ich wollte Sie gerne nochmal wiedersehen. Jetzt bin ich gekommen. Dann ging das Gespräch noch ein bisschen weiter. Ja, glauben Sie denn das, was Sie da gehört haben? Ja, das glaube ich. Ja, möchten Sie das nicht tun? Möchten Sie sich nicht für Jesus entscheiden? Und er sagt, ja, ich wüsste eigentlich nicht, was mich daran hindert. Ich mache das. Der junge Mann kam in die Seelsorge und bekehrte sich. Das hat mich gefreut. Von dem anderen habe ich nie mehr etwas gehört. Ihr Lieben, ich hatte beiden eine gute Tat getan. Beide hatte ich in der Nacht im Auto mitgenommen, so Mitternacht rum. Aber wenn ich die beiden hätte aussteigen lassen da irgendwo, ja, was wäre das schon? Gute Werke kann man auch tun, wenn man nicht Christ ist. Ich hatte einfach das Bedürfnis, ihnen etwas von Jesus zu sagen. Ein großer Gottesmann, den Gott gewaltig gebraucht hat in der Reichsgottesarbeit, sagt, mir ist manchmal bange bei der viel gepriesenen Sozialarbeit, bei all dem Guten, das manche Christen tun. Und ich mache mir Sorge, dass viele dem verlorenen Sohn das Leben in der Fremde so bequem machen, dass sie gar keine Lust mehr haben, nach Hause zu kommen. Ihr Lieben, das ist ein Problem. Wir können uns so mit Sozialarbeit, mit guten Werken beschäftigen und dem anderen das Leben schön und bequem machen. Wir haben ganz vergessen, ihm das Allerwichtigste zu sagen. Der bedankt sich nachher für all das Liebe, das wir ihm getan haben. Und der verlorene Sohn macht sich da draußen in der Fremde das Leben bequem. Der hat gar keine Lust, nach Hause zu kommen. Es geht nicht nur um äußere Hilfe. Es geht nicht um Humanisierung. Es geht um Rettung. Der größte Wohltäter kann unter Umständen ein Verhinderer der Errettung werden, wenn das klare Evangelium fehlt. Ich habe von einem Krankenhaus gehört, von einem christlichen Krankenhaus, Chefarzt, alle Ärzte gläubig, Krankenschwestern gläubig. Andere können dort nicht arbeiten. Und in Deutschland ist ja das in öffentlichen Krankenhäusern gar nicht möglich, was da passierte. Der Chefarzt hat jede Woche am Montag eine Andacht mit all seinen Mitarbeitern und immer wieder sagt er ihnen, eure Hauptaufgabe ist nicht, Menschen gesund zu pflegen, dass sie rausgehen und weiter sündigen, vielleicht noch schlimmer als vorher, sondern eure Hauptaufgabe ist, sie mit Jesus bekannt zu machen und dann natürlich die bestmögliche medizinische Hilfe anzubieten. Also der Mann hat mich beeindruckt. Ich habe von einem gläubigen Hausarzt gelesen, ein gläubiger Hausarzt, der Patienten hat empfängt, der aber auch Hausbesuche macht. Und in seinem Dorf war ein Alkoholiker, ein Bauer, aber der richtig ein gebundener Alkoholiker war und todkrank war und ins Krankenhaus kam, wieder nach Hause. Und der Hausarzt hat ihn einige Male besucht und es wurde schlechter und schlechter, Leber kaputt und. Und eines Tages kommt ein Anruf zum Hausarzt, er soll schnell kommen, er soll ganz schnell kommen. Der Mann liegt wahrscheinlich im Sterben. Und dann ist dieser gläubige Hausarzt zu diesem Mann ans Sterbebett. Und als er merkt, der stirbt, da hat er gemerkt, ich muss ihm etwas von Jesus sagen. Und dann hat er gesagt, Sie haben ein schlimmes Leben geführt. Sie haben ein ganz schlimmes, sündiges Leben geführt. Das weiß ja jeder im Dorf. Aber dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Sie können Vergebung ihrer Sünden bekommen. Dann fragt dieser todkranke Mann, Herr Doktor, seit wann wissen Sie das? Seit wann wissen Sie das? Und bevor der Doktor richtig antworten kann, macht er den letzten Atemzug. Ja. Der Doktor hatte schon lange mit diesem Mann zu tun. Herr Doktor, seit wann wissen Sie das? Ein junger Mann ist an der Ostfront gefallen. Er hat einen letzten Brief an seine Eltern geschrieben und er ist dann auch durch Kameraden in die Heimat gekommen. Und in dem Brief stand unter anderem ein Dankeswort an die Eltern. Und da schreibt dieser junge Mann, Vater, Mutter, bedankt sich und schreibt, ihr habt mir viel gegeben, ihr habt mir viel gegeben. Aber ihr habt mir nie gesagt, wie man betet. Ihr habt mir nie gesagt, wie man selig stirbt. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Was kann man alles Gutes tun? Ihr Lieben, das Gute ist manchmal sogar der Feind des Besten. Man kann sich so im Guten verlieren und sich dabei auch noch gut fühlen. Aber das Wichtigste, das Beste, das hat man nie angeboten. Noch einmal. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir leben heute in einer so verlogenen Welt. Es wird immer schlimmer. Und die Leute wollen angelogen werden. Die rechnen gar nicht mehr damit, dass es auch nur Menschen gibt, die Wahrheit sagen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit. Als Jesus vor Pilatus stand und das Wort Wahrheit fiel, da hat Pilatus so, weiß ich, mit welcher Miene gefragt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt zu Pilatus, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und wer aus der Wahrheit ist oder für die Wahrheit ist, der hört auch auf meine Stimme. Ich bin dazu in die Welt gekommen, die Wahrheit zu bezeugen. Welche Wahrheit? Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über den Menschen, die Wahrheit über diese Welt, die Wahrheit über die Errettung, die Wahrheit über das Gericht, die Wahrheit über die Ewigkeit. Die Wahrheit über Gott. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Und die Bibel sagt, dieser eine Gott ist der Schöpfer und der Erhalter und er wird einmal der Richter sein. Aber mit diesem einen Gott kann man ein persönliches Verhältnis haben. Ist das nicht großartig? Aber dieser Gott ist kein Kumpel, sondern dieser Gott ist ein heiliger Gott. Aber er ist kein Tyrann, sondern er ist ein liebender Vater. Zweitens, die Wahrheit über den Menschen. Was manche Leute sich alles so ausdenken, denken, sie haben da drin einen guten Kern und manche denken, das wird mit der Zeit immer besser. Das sind so schreckliche Lügen. Die Bibel sagt, die Ungerechtigkeit wird immer größer werden. Ihr Lieben, wir können davon überzeugt sein. Wir werden in Zukunft noch mehr Kriege haben. Trotz aller Vermittlungsbemühungen der Großen. Wir werden in Zukunft noch mehr Kriege haben, noch mehr Angst, noch mehr Morde und noch mehr Selbstmorde und noch mehr Geisteskrankheiten und noch mehr Ehetragödien und noch mehr Katastrophen. Von Menschen gemachte und Naturkatastrophen. Das wird alles zunehmen. Unsere Welt geht mit Riesenschritten dem Tag X entgegen, dem Tag der Ernte. Wenn ich manchmal so im Sommer sehe, wie die Mähdrescher über die Äcker fahren mit einer großen Staubwolke dahinter oder jetzt die Kartoffelrodemaschinen, die Rübenerntemaschinen, dann ist das für mich manchmal wie eine Predigt. Ihr Lieben, so geht unsere Welt diesem großen Erntetag entgegen. Diese Erde wird abgeerntet. Die Wahrheit über diese Welt. Diese Welt wird nicht immer besser. Das ist eine ganz große Lüge. Sie wird immer schlechter. Die Wahrheit über das Gericht. Jesus sagt, es gibt nichts Verborgenes, das nicht einmal offenbar wird. Paulus sagt in Römer 2, Vers 16, es kommt ein Tag, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Offenbarung 20, Vers 12, die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. In Offenbarung 20, Vers 15 steht, wenn ein Mensch nicht eingetragen wurde ins Lebensbuch des Lammes, wird er am Gerichtstage verurteilt und geworfen in den feurigen Pfuhl. Im Lebensbuch des Lammes stehen die Namen derer, die eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben. Die Wahrheit über die Errettung. Lieber Zuhörer, wenn du noch nicht gerettet bist, du kannst gerettet werden. Du kannst gerettet werden, aber nicht durch eine Religion, nicht durch gute Werke, nicht durch Wiederverkörperung oder durchs Fegefeuer. In Lukas 19, Vers 10 steht, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde. Er hat viel über die Liebe Gottes gesagt, aber er hat nicht nur über die Liebe Gottes geredet, er hat die Liebe bewiesen. Als Jesus, der nie eine Sünde getan hat, die Sünde der Welt auf sich nahm und dann mit der Sünde der Welt ans Kreuz ging und sein Blut und Leben als Lösegeld gab, da hat er die größte Tat getan, die je hier auf der Erde passiert ist. Jesus hat sein Blut und Leben gegeben als Lösegeld für eine verlorene Welt. Ein großartiges Angebot. Aber dieses Angebot muss man annehmen. Jesus sagt, wer es nicht annimmt, geht verloren. Wer keine Bekehrung erlebt, wird umkommen. Wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Die Wahrheit über die Errettung, eine wunderbare Wahrheit, aber diese Errettung muss man annehmen. Die Wahrheit über die Ewigkeit. Wir haben vorhin gelesen, Gott will, dass alle diese Wahrheit hören. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ihr Lieben, die ihr schon bekehrt und wiedergeboren seid, haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Haben wir es weitergesagt? Gott will das. Gott will, dass wir uns mit seiner Wahrheit beschäftigen und davon durchdrungen werden, erfüllt werden. Aber Gott will, dass wir diese Wahrheit weitersagen. Vielleicht darf ich gerade einmal fragen, sag, hast du die Errettung, von der hier jetzt auch die Rede war, persönlich überhaupt schon erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du deinen verlorenen Zustand erkannt hast, mit deiner Sünde und Schuld zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung? Die Bibel nennt das Bekehrung. Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du Jesus Christus im Glauben eingeladen hast, in dein Leben hineingenommen hast? Kannst du davon erzählen, da war so eine Stelle, da habe ich das gemacht. Da habe ich mein altes Leben im Gebet abgegeben. Jesus hat mir vergeben. Dann habe ich mein Herz geöffnet und gesagt, Herr Jesus, und jetzt nehme ich dich auf. Komm in mein Herz. Wie in der Bibel steht, wer dich im Glauben aufnimmt, der wird ein Gotteskind, der wird wiedergeboren. Das möchte ich. Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Ich nehme dich auf. Sag, hast du das erlebt? Die Ernte ist groß. Da war irgendwo in Deutschland eine Zeltevangelisation, eine ganz große. Ich habe hinterher davon gehört. Jetzt hört einmal, was da passiert ist. Da stand hinterher ein ganz positiver Bericht in der großen Tageszeitung. Die Tageszeitung hat geschrieben, dass es ein ganz gelungener Zelteinsatz war. Und sie haben betont, diesmal war es ganz anders. Und diese Zeltevangelisation hat große Zustimmung in der Bevölkerung erfahren. Und dann kam der Gemeindebrief. Die Gemeinde hat auch einen Gemeindenachrichten. Und in den Gemeindenachrichten wurde dann dieser Zelteinsatz auch ganz gewaltig gelobt. Und es wurde betont, diesmal haben wir alles ganz anders gemacht. Wir hatten ein Grußwort vom Bürgermeister. Wir hatten eine super Band, die da Musik gemacht hat. Und wir haben die Vereine, die verschiedenen Ortsvereine, die haben wir in unser Programm mit hineingenommen. Der katholische Pfarrer war zweimal dabei. Und in der Zeitung haben wir eine ganz positive Berichterstattung erlebt. Während der Evangelisation haben wir 2800 Würstchen verkauft. Und dann habe ich gefragt, und wie viele haben sich bekehrt? Keine Antwort. Wussten sie nicht. Aha. Darüber kann ich nichts genau sagen. Ich weiß nicht, wie ein Evangelist das aushält. Das verstehe ich nicht. Ihr Lieben, ich sterbe fast, wenn sich an einem Abend keiner bekehrt. Wie man 2 Wochen evangelisieren kann mit einem solchen Ergebnis. Theo Lehmann wurde einmal gefragt, wie er eine Evangelisation beurteilt. Dann hat er gesagt, das ist ganz einfach. 2 Fragen. Haben sich Leute bekehrt? Haben sich Leute beschwert? Wenn es 2-mal Nein heißt, war die Veranstaltung nichts wert. So einfach. Haben sich Leute bekehrt? Haben sich Leute beschwert? Wenn 2-mal Nein heißt, war die Veranstaltungsreihe nichts wert. Ich denke schon, dass das etwas überspitzt gesagt ist, aber ihr Lieben, darum geht es. Die Ernte ist groß. Denkt an die 98%. Worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Brennt dein Herz für Evangelisation. Morgen früh fangen wir so richtig an. Heute habe ich mehr zur Gemeinde gesprochen. Brennt dein Herz für die Verlorenen. Und du, der du noch nicht gerettet bist, sag mal, willst du nicht diesen ersten Abend nützen, um dein Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen? Oder willst du mit deiner ganzen unvergebenen Schuld nach Hause gehen heute Abend und weißt nicht einmal, ob du morgen früh noch wieder wach wirst? Ich lade ganz herzlich ein zur Seelsorge, zur Entscheidung für Jesus. Du kannst einfach den roten Pfeilen folgen, die an einigen Stellen angebracht sind. Und dann gehst du durch die Tür, wo der große rote Punkt dran ist. Da ist der Seelsorgeraum. Und dann nehmen wir uns Zeit füreinander, fürs Gespräch, fürs Gebet. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge dir Mut geben zu dieser Entscheidung. Das Lied, das der Chor uns jetzt singt, soll uns auch Mut machen. Wir wollen einmal gut auf den Text hören. Vielleicht sogar während des Liedes still beten. Für jemand anders oder für sich selbst. Nach dem Chorlied bleibt der Chor gleich stehen. Wir stehen dann alle auf und ich bete noch. Und damit schließen wir den Abend hier ab. Ich gehe dann sofort in den Seelsorgeraum und warte da auf dich. Gott segne euch. Amen.